Deutschlandradio Kultur. Im Gespräch.
Und im Gespräch ist heute der Nothelfer Kilian Kleinschmidt. Er hat über 20 Jahre für die UNO gearbeitet. Er war in Sri Lanka und im Kosovo, in Somalia und im Kongo, in Kenia und im Südsudan. Berühmt wurde er als sogenannter Bürgermeister von Satri. Kilian Kleinschmidt leitete nämlich das größte Camp für syrische Flüchtlinge in Jordanien. Zeitweise lebten dort 120.000 Menschen. Vor einem halben Jahr aber hat er bei der UNO gekündigt und leitet nun sein eigenes Unternehmen. Ich möchte von Kilian Kleinschmidt in der kommenden Stunde erfahren, wie Flüchtlingen am besten geholfen werden kann, warum unsere normale Entwicklungshilfe häufig den Menschen die Würde nimmt und ob sich der Helfer eigentlich selbst hilft, indem er anderen hilft. Mein Name ist Susanne Führer. Herzlich willkommen. Sie hören die Sendung im Gespräch im Deutschlandradio Kultur. Heute mit dem Nothelfer Kilian Kleinschmidt. Er ist mir zugeschaltet aus einem Studio in Wien. Guten Morgen, Herr Kleinschmidt.
Ja, guten Morgen nach Deutschland.
Sie haben viele, viele Jahre für die UNO als Nothelfer gearbeitet. Sie haben viel gesehen und erlebt, was die meisten von uns wohl nur aus den Nachrichten kennen. Trotzdem war offenbar, Herr Kleinschmidt, Ihr letzter Job, nämlich die Leitung des großen Camp Satri in Jordanien für syrische Bürgerkriegsflüchtlinge. Dieser Job war ja offenbar für Sie auch nochmal etwas Besonderes. Warum?
Er war sehr besonders, weil ich dort ein Lager vorfand. Ich wurde dorthin geschickt, weil das Lager nicht funktionierte, weil die Menschen in Aufruhr waren. Es gab jeden Tag gewalttätige Demonstrationen. Obwohl im Prinzip die Hilfe okay war. Wir hatten es geschafft, oder die Hilfsorganisationen haben es geschafft, sämtliche Dinge, die man zum Überleben braucht, zu liefern. Und das von dem ersten Tag in diesem Lager im Juli 2012. Und
was ja schon mal eine enorme, was ja schon mal eine enorme Leistung ist eigentlich. So aus dem Nichts in der Wüste eine Zeltstadt, Lebensmittel, Wasser zur Versorgung von so vielen zigtausend Menschen zu besorgen, oder?
Genau, aus dem Nichts eben die Standards zu liefern, die man zum Überleben braucht, die das Minimum zu liefern, das ist selten, denn oft fehlt das Geld, es fehlen die Möglichkeiten, die Logistik. Und das war in Jordanien von dem ersten Tag an möglich. Das Geld war erstmal noch da, die Logistik war gut und es wurde geschafft, das Wasser, die medizinische Versorgung und die Zelte zu liefern. Und trotzdem haben die Menschen es einfach nicht verstanden, dass die Nothelfer nicht mehr taten. Und da kam es zum Aufstand. Und das war der Moment, dass ich dorthin geschickt wurde. Und ich muss sagen, ich war sehr überrascht, denn in vielen Situationen kommt es eben nicht zu dieser Gewalt. Und die Syrer haben rebelliert und sie haben gesagt, wieso wollen wir das nicht? Und es hat einige Zeit gedauert, bis wir dieses Lager zur Ruhe gebracht haben, die Menschen zur Ruhe gebracht haben und auch wieder es geschafft haben, dass sie sich als Menschen begriffen haben.
Was haben Sie denn unternommen, Herr Kleinschmidt?
Ja, es so komisch sich das auch anhört, es geht darum, sich mit den sogenannten Opfern einer Krise auf dieselbe Augenhöhe zu bewegen, mit ihnen als Menschen zu reden, nicht als Statistiken, nicht als Opfer zu sprechen, sondern als ein ebenbürtiger Mensch, der eben auch Kapazitäten hat, der auch beitragen will, der im Grunde ja auch keine Almosen haben will, sondern er will sich sein Leben auch selber gestalten. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie kommen aus einem furchtbaren Krieg, und der syrische Krieg ist ja entsetzlich geworden, in eine Situation, wo Sie mit 100.000 anderen Menschen genau gleich behandelt werden. Sie müssen dasselbe essen, sie bekommen dasselbe Zelt, sie bekommen genau dieselben Dinge wie ihr Nachbar. Sie verlieren ihre Identität. Sie verlieren ihre Identität in einem Kontext, der von sehr vielen schlimmen Erinnerungen auch geprägt ist. Und sie können von da aus sich selbst nicht mehr als Mensch begreifen. Und da fängt eben diese Rebellion an.
Und was haben Sie dann genau getan?
Ja, das fing an, also erstmal zu begreifen, welche Machtstrukturen es natürlich gab. Denn jede Krise oder jede Situation, in der Sie viele tausend Menschen zusammen haben, kommt es zu natürlich denjenigen, die es ausnutzen, die versuchen, Machtpositionen aufzubauen. Sie versuchen, die anderen Menschen auch teilweise auszubeuten. Das kommt immer wieder zu solchen Situationen. Das müssen Sie erstmal begreifen. The who is who in einem solchen Lager. Das heißt, das können Sie nicht von außen beobachten, sondern Sie müssen hineingehen. Sie müssen sich von innen mit den Menschen auseinandersetzen. Das habe ich getan, habe ein Team aufgebaut, das diesen Dialog gesucht hat, zu verstehen, wer will denn da was? Wer hat welche Interessen? Welche finanziellen Interessen? Denn wenn Lebensmittel, wenn Hilfsgüter verteilt werden, dann versuchen bestimmte Menschen halt die Kontrolle über die zu bekommen. Und das heißt auch oft Geld.
Und dann, nachdem Sie die Machtstrukturen begriffen haben?
Ja, dann den Dialog mit denjenigen, die sich dialogsbereit erklärt haben. Es ging darum, auch kleine Erfolge zu erzielen, Dinge, die nun wirklich fehlten in dem Ganzen, auch schnell durchzusetzen. Eine Toilette in einer Zeltstraße, wo es keine Toilette gibt, weil sie von jemand anderem gestohlen worden ist, wieder zu ersetzen. Oder auch mit dem ganzen Thema der Selbsthilfe. Also viele der Leute haben zum Beispiel angefangen, Handel zu treiben. Die Syrer sind ein sehr gutes Handelvolk. Das haben wir nicht blockiert, sondern wir haben es im Grunde gefördert. Wir haben auch begriffen, dass zum Beispiel der Strom, der illegal abgezapft wurde, im Grunde positive Effekte hatte. Wir haben es dann nicht mehr versucht zu verbieten oder zu verhindern, dass der Strom gestohlen wurde, sondern wir haben zusammen mit den Flüchtlingen versucht, den Strom zu managen. Und da haben also viele dann begriffen, dass der Helfer, dass wir als Helfer im Grunde Mitarbeiter sind, Mitarbeiter in ihrem System, Mitarbeiter und an dem Konzept einer temporären Stadt.
Und Sie haben, glaube ich, auch die Essensausgabe abgeschafft, oder?
Genau, das war eine Initiative des World Food Programms, des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, die ich unterstützt habe. Sie haben in dem Lager zwei Supermärkte mit internationalen Firmen aufgebaut. Und anstatt diese unmöglichen Essensrationen zu verteilen, die viele einfach nicht mochten und auch wieder verkauft haben, weil sie es einfach nicht essen wollten, ersetzt durch im Grunde Lebensmittelbons, durch die man dann einkaufen konnte. Und das wurde jetzt in den letzten Monaten dann durch im Grunde moderne Smart Technology ersetzt und die Leute kaufen jetzt mit einer Plastikkarte ein. Und wirklich vom Almosenempfänger zu einem Happy Shopper, wie ich immer gesagt habe, zu werden, ist natürlich ein ganz großer Schritt. Und die Menschen haben sich dann wirklich von diesem Moment an dafür entschieden, auch mit uns zusammenzuarbeiten. Und inzwischen werden auch andere Hilfsgüter über diese Supermärkte verteilt. Und das ist natürlich die Zukunft. Das kann man im 21. Jahrhundert tun.
Sagt Kilian Kleinschmidt. Und wie Sartre heute aussieht und welche Lehren er daraus gezogen hat, darüber sprechen wir in der nächsten Runde. Deutschlandradio Kultur, die Sendung im Gespräch. Heute mit Kilian Kleinschmidt. Er ist so etwas wie ein humanitärer Experte. Er hat nämlich viele, viele Jahre als Notfallhelfer für die UNO gearbeitet. Und sein letzter Job war die Leitung des großen Flüchtlingscamps Sartre in der jordanischen Wüste. Das ist ein Lager für Menschen, die vor dem syrischen Bürgerkrieg geflohen sind. Kilian Kleinschmidt hat dieses Lager von März 2013 bis November vergangenen Jahres geleitet. Und Herr Kleinschmidt, Sie haben gerade erzählt, als Sie ankamen, war das Lager außer Rand und Band. Sie haben es dann befriedet, wenn ich so zusammenfassen darf, dadurch, dass Sie die Flüchtlinge als Menschen, als Partner ernst genommen haben, gehört haben, was die wollen. Und inzwischen hat sich ja Sartre eigentlich zu einer Stadt entwickelt. Mit unserer normalen Vorstellung eines Lagers hat es eigentlich nichts mehr zu tun. Sie haben Supermärkte erwähnt, es gibt Restaurants, Gemüseläden, Friseure und so weiter. Da wird einem ja so ein bisschen komisch, weil man doch eigentlich denkt, ein Flüchtlingslager, da kommen die Menschen hin, werden versorgt und nach ein paar Wochen, schlimmstenfalls nach ein paar Monaten, sind sie wieder weg.
Ein Flüchtlingslager darf kein Abstelllager werden. Es darf kein Lager sein, in dem es nur um das Überleben geht, sondern es muss ein Ort sein, wo man auch Chancen entwickelt. Und paradoxerweise ist ja eigentlich Asyl oder Exil Exil, eine Chance, sich auch weiterzuentwickeln. Im Lager Satry spielen heute 250 Mädchen Fußball. Es gibt etwa 100 Mädchen, die auch Taekwondo gelernt haben. Das hätten sie in Südsyrien nie getan. Und als solches muss man einen Lebensraum wie diese Lager auch als urbane Zentren begreifen. Selbst mit Zelten ist es im Grunde eine Stadt. Jedes Lager dieser Welt wird zu einer Stadt. Wir begreifen es nur nicht als solches und wir wenden auch leider nicht die Techniken an, die man in einer Stadt anwenden würde, um sie zu managen, um
Naja,
das
aber
Wasser
wenn,
zu liefern und
ja.
auch die Sozialsysteme aufzubauen.
Genau, ich habe gerade gedacht, also wenn das Lager eine Stadt ist, dann braucht es ja im Grunde genommen also keine Notfallhilfe oder keine Entwicklungshilfe, sondern eine richtige Infrastruktur. Es braucht also Straßen, Elektrizität, Kanalisation, also eine richtige Stadtverwaltung. Sind denn dann da die Hilfsorganisationen, also richtige Profis, sind denn die richtigen dafür?
Genau nicht. Und das ist genau das Thema. Natürlich braucht es Hilfsorganisationen. Das sehen wir jetzt im Augenblick ja auch in Nepal. Es geht darum, Menschenleben zu retten, schnelle Logistik aufzubauen und von Decken bis zu Zelten und so weiter alles zu liefern, was man in einer Krise braucht. Natürlich, wenn Menschen dann länger zusammenleben in einem solchen Ort wie einem Lager, obwohl die meisten Menschen, das muss man auch klarstellen, die meisten Flüchtlinge dieser Welt nicht in Lagern leben, sondern irgendwo anders untergekommen sind. Aber da muss man schon dann die richtigen Kapazitäten mit reinbringen. Und das ist ja nicht nur jetzt die Infrastruktur aufzubauen, die eigentlich auch von Profis gemacht werden sollte, also ein Wasserleitungssystem aufzubauen zum Beispiel. Das rechnet sich und das muss aber auch von Profis gemacht werden, die nicht unbedingt in den humanitären Organisationen arbeiten, sondern die gibt es halt in Wasserunternehmen, die Wasser in unseren Städten zum Beispiel organisieren. Aber ein ganz wichtiges Prinzip ist auch, wiederum wegzukommen, erstmal von dem Opferdenken und dem Almosendenken. Ich kann mich daran erinnern, dass ich im Lager Satry das erste Mal darüber gesprochen habe, dass Leute ja eigentlich für den Strom und das Wasser bezahlen könnten. Da gab es dann ganz große Augen unter den Hilfsorganisationen. Nein, das sind doch